Ja, guten Morgen. Weiter geht's mit unserer Predigtreihe zum Buch Daniel. Und wir leben in wirklich ja, sehr spannenden Zeiten. Also spannend ist nicht das richtige Wort, in schwierigen Zeiten, wo wir von Krieg hören und wo wir wirklich beunruhigt sein könnten. Und ich glaube, dass das Buch Daniel uns da eine große Hilfe sein kann. Wir sind in Kapitel 3. Ich bete noch. Vater im Himmel, wir kommen zu deinem Wort und bitten dich, hilf uns durch den Heiligen Geist, dich deutlicher zu sehen, dich besser kennenzulernen. Und bitte stärkst du unser Vertrauen in dich. Bitte verwend mich dazu, die Wahrheit so zu verkündigen, wie du das haben möchtest. Ja, dein Wille geschehe. Amen. Wer kann, der möge bitte aufstehen. Wir lesen Gottes Wort. Da geriet Nebukadnezar in volle Wut, sodass das Aussehen seines Angesichts gegen Schadrach, Meschach und Abednego sich veränderte. Er gab sofort den Befehl, man solle den Ofen 7-mal stärker heizen, als es hinreichend war. Ferner gebot er Männern, den stärksten Leuten in seinem Heer, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den brennenden Feuerofen zu werfen. So wurden denn diese Männer in ihren Mänteln, Röcken, Hüten und sonstigen Kleidungsstücken gebunden und in den brennenden Feuerofen geworfen. Weil man nun infolge des strengen Befehls den König den Ofen außergewöhnlich stark geheizt hatte, wurden jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego an die Ofenöffnung hinaufgetragen hatten, von der Flamme des Feuers getötet. Jene drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den brennenden Feuerofen. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand eilends auf und fragte seine Räte, haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Sie antworteten dem König, gewiss, o König. Da entgegnete er, ich sehe aber vier Männer mitten im Feuer frei umhergehen, ohne dass eine Verletzung an ihnen zu bemerken ist. Und der vierte sieht wie ein Göttersohn aus. Darauf trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte des höchsten Gottes, kommt heraus und tretet her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Und die Satrapen, Befehlshaber, Statthalter und Räte des Königs versammelten sich und sahen, dass das Feuer jenen Männern an ihrem Leib nichts hatte antun können. Ihr Haupthaar war nicht versengt. Ihre Mäntel waren nicht verändert und nicht einmal ein Brandgeruch war an sie gekommen. Da rief Nebukadnezar aus, gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, dass er seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die im Vertrauen auf ihn das Gebot des Königs übertreten und ihre Leiber hingegeben hatten, um keinen anderen Gott verehren und anbeten zu müssen als nur ihren Gott. So ergeht denn jetzt von mir der Befehl, dass unter allen Völkern, Völkerscharen und Sprachen ein jeder, der gegen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos etwas Unehrerbietiges ausspricht, in Stücke gehauen und sein Haus in einen Misthaufen verwandelt werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der auf solche Weise zu erretten vermag. Darauf beförderte der König Schadrach, Meschach und Abednego in der Landschaft Babel. Bitte nehmt wieder Platz. Wahrscheinlich kennt ihr das Lied, das wir jetzt hören. Und ich bitte euch, dass ihr den Liedtext mitlest, der eingeblendet wird. Bitte.
By the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion, by the rivers of Babylon, there we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion.
habe es gesehen, der Liedtext, das sind die ersten vier Verse vom Psalm 137. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, ja, wie ich, jedes Mal. An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremdem Lande? Und diese Frage in dem Lied und in dem Psalm, wie wir Gottes Lied, das Lied des Herrn in einem fremden Land singen können, das ist schwierig. Und was das so schwierig macht, das sehen wir in dieser Bibelstelle, die wir näher ansehen werden und überhaupt im Buch Daniel. Und wir sehen aber auch, wie es möglich ist, das trotzdem zu schaffen. Wir werden uns zuerst anschauen, was bisher geschehen ist, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass die drei im Feuerofen gelandet sind. Und dann werden wir uns mit dem Glauben von Schadrach, Meschach und Abednego beschäftigen. Und am Ende werden wir versuchen, etwas zu finden, was uns hilft, was wir aus dieser Stelle mitnehmen können. Was bisher geschah. Durch das Buch Daniel zieht sich der Konflikt zwischen den Königreichen dieser Welt und dem Reich Gottes. Oder mit anderen Worten, der Konflikt zwischen Menschen, die nicht zum Reich Gottes gehören, und ihren Herrschern und dem Volk Gottes und seinem Herrscher, nämlich Gott selbst. Und im ersten Kapitel haben wir gesehen, dass Gott dem König Nebukadnezar das Volk Juda, den Sieg über den König von Juda, gegeben hat. Und in der Folge sind junge Burschen nach Babylon verschleppt worden. Und unter ihnen waren Daniel und seine drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Und die vier wollten Gott auch in Babylon gehorchen. Und das hat ihr Leben dort sehr herausfordernd gemacht. Christoph hat es in seiner Predigt schon beschrieben, dass sie für sich Grenzen gesetzt haben, wie weit sie den Anforderungen des Königs gehorchen wollen und wo sie dann nicht mehr mitmachen. So haben sie zum Beispiel, um sich nicht zu verunreinigen, die Speisen von der königlichen Tafel abgelehnt. Und das war lebensgefährlich, weil das gegen die Anordnung des Königs war. Doch Gott hat ihnen ein offenes Ohr bei dem Kämmerer geschenkt und der hat sich auf einen 10-tägigen Versuch eingelassen. In dieser Zeit haben sie nur Pflanzenkost gegessen und Wasser getrunken. Und Gott hat geschenkt, dass sie nach diesen 10 Tagen besser und wohlgenährter ausgesehen haben als die anderen jungen Männer, die normale Kost gegessen haben. Und sie durften bei der Ernährung bleiben und sie sind unter die Hofbeamten des Königs aufgenommen worden. In Kapitel 2 finden wir dann den Bericht von diesem Traum, von dem Albtraum von König Nebukadnezar. Von diesem Traum, der ihm solche Angst gemacht hat, dass er nicht mehr schlafen hat können. Der König hat seine Berater gerufen und weil er Angst gehabt hat, dass sie ihn betrügen, hat er von ihnen gefordert, dass sie ihm sowohl den Traum als auch die Deutung sagen. Und weil niemand den Traum und die Deutung liefern konnte, hat er angeordnet, dass alle seine Berater hingerichtet werden sollen. Wieder sind die vier in Lebensgefahr, denn diese Anordnung des Königs hat auch für sie gegolten. Und Gott rettet sie, indem er Daniel den Traum und die Deutung enthüllt. Ihr erinnert euch an den Traum? Da war dieses Standbild mit dem Haupt und dem übrigen Körper aus anderen Metallen und den Füßen aus einer Mischung aus Eisen und Ton. Und dann war da der Stein, der sich ohne menschliches Zutun löst und der dieses Standbild zertrümmert und der wächst zu einem großen Berg und noch größer, so dass er schließlich die ganze Erde einnimmt. Und das Standbild, das steht für die menschlichen Königreiche, die aufeinander folgen. Das goldene Haupt steht für König Nebukadnezar. Er ist der prächtigste König in diesem Bild. Und nach ihm werden andere Königreiche aufstehen. Und der Stein, der steht für den Messias, für Jesus, durch den Gott sein Königreich aufrichtet, das Königreich, das ewig bestehen bleibt. Der Stein steht also für den ultimativen Sieg in diesem Konflikt, für den ultimativen Sieg vom Reich Gottes, von Gott über alle anderen Königreiche dieser Welt. Der König war beeindruckt von dem, was Daniel ihm da gesagt hat und was Gott ihm gegeben hat. Und er hat Daniel und die drei Freunde reich belohnt. Und die drei Freunde, also Schadrach, Meschach und Abednego, denen hat er die Verwaltung der Provinz Babel übertragen. Und schon sind wir im dritten Kapitel. Und da sehen wir, dass dieser Albtraum den König offenbar nicht loslässt. Er hat weiterhin Angst. Denn Daniel hat deutlich gemacht, was aus der Deutung von diesem Traum folgt. 2,39, da lesen wir, nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Nach dir. Diese Worte lassen das Denken des Königs nicht los. Er hat Angst. Er hat Angst um seine Herrschaft. Er hat Angst um seine Macht. Und was tut ein Despot, um seine Macht zu sichern? Er schwört sein Gefolge auf sich ein. Und das tut er auf diese ungesunde und größenwahnsinnige Art, die wir da in Kapitel 3 beschrieben haben. Der Tommy hat es schon ein bisschen beschrieben. Er richtet ein monströses Standbild auf, eine Säule oder eine Statue aus Gold, etwa 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Und um klarzumachen, dass diese Bildsäule aber nichts Göttliches an sich hat, wird in den ersten 18 Versen von Kapitel 3 9-mal wiederholt, dass Nebukadnezar dieses Standbild hat aufrichten lassen. Diese Bildsäule ist also etwas, das von Menschenhand geschaffen ist und das ungefähr so göttlich ist wie ein künstliches Hüftgelenk. Und der König geht noch weiter. Er ruft die höchsten Verwaltungs- und Gerichtsbeamten seines Landes zusammen. Also er zitiert sie zu dieser Einweihungsfeier und er bietet dort ein enormes Orchester auf. Und wenn die Musik erklingt, dann müssen sich alle Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Boden werfen und dieses Standbild anbeten. Der König möchte durch diese Unterwerfungsgeste sehen, dass die höchste Führungsebene in seinem Reich loyal zu ihm steht. Und wer sich nicht fügt, dem droht die Todesstrafe. Todesstrafe durch Verbrennen in dem Feuerofen. Was geschieht also? Als die Musik erklingt, ein Feuerofen ist ein prachtvoller Motivator, alle werfen sich nieder und beten das Standbild an. Alle, fast alle. Die drei Freunde Daniels, Schadrach, Meschach und Abednego, die gehorchen nicht. Und Mauritz hat uns in der vorigen Woche schon erklärt, warum sie nicht gehorchen, warum sie sich weigern. Sie weigern sich, weil sie sonst das erste Gebot verletzen würden. Wir lesen in 2. Mose 20, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen, noch irgendein Abbild. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Wie gesagt, sind die drei vom König in hohe Positionen befördert worden. Und sie haben Neider. Und diese Neider bemerken ihre Weigerung und sie teilen das dem König mit. Und sie wissen ganz genau, welche Knöpfe sie da drücken müssen beim König, um ihn richtig in Rage zu bringen. Und es gelingt, der König wird richtig zornig und er lässt die drei zu sich rufen. Und er droht sie umgehend in den brennenden Feuerofen zu verbrennen, wenn sie sich nicht niederwerfen und das Standbild nicht anbeten. Und am Ende von der Tirade, da stellt er diese Frage, die der Tommy auch schon erwähnt hat, das lesen wir in Vers 15. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Da stehen sie jetzt, die drei Freunde Daniels. Und es stellt sich die Frage, sich niederwerfen und anbeten oder brennen. Für sie war klar, was hier auf dem Spiel steht. Entweder Gott gehorchen oder wahrscheinlich sterben. Und zwar auf recht grausame Art, bei lebendigem Leib verbrannt werden in diesem Feuerofen. Sich niederwerfen und anbeten oder brennen. Was werden die drei in diesem Moment gefühlt haben? Ich glaube, das Herz wird ihnen bis zum Hals geschlagen haben. Sie werden Angst gehabt haben. Todesangst. Todesangst. Angst um ihr Leben. Und in ihrer Angst hätten sie das tun können, worin wir Menschen super sind. Sie hätten einfach gute Gründe vorschieben können, warum es besser ist, dem König zu gehorchen und am Leben zu bleiben. Sie hätten sich zum Beispiel überlegen können, dass sie von Gott in so hohe und einflussreiche Positionen gebracht worden sind und dass das eben kein Zufall sein kann, sondern sie ordnen das ja Gott zu. Er hat es getan. Und sie haben da eine wichtige Aufgabe für Erfolg zu erfüllen. Was passiert, wenn sie hingerichtet sind? Wer kann seinen Einfluss für das Volk geltend machen, das auch nach Babylon verschleppt worden ist, die anderen Menschen aus dem Volk Israel, wenn heidnische Schurken ihre Posten übernehmen? Oder sie hätten sich überlegen können, dass das ja nur eine ganz bedeutungslose Geste ist. Hier in diesem einen Moment vor diesem goldenen Nichts, das der König da aufrichten hat lassen, eine Geste, die nur äußerlich ist und die mit ihrer inneren Überzeugung überhaupt nichts zu tun hat. Und sie hätten sicher noch deutlich kompliziertere Begründungskonstruktionen erdenken können, aber in Wahrheit hätten all diese Überlegungen nur verdeckt, dass sie eigentlich Angst haben, dass die Angst sie hindert, Gott zu gehorchen. Der Angst nachgeben und sich beugen und dieses Standbild des Königs anbeten und leben oder die Angst überwinden und Gott gehorchen und wahrscheinlich brennen. Das ist die Frage, vor der sie gestanden sind. Und da wird der Glaube dieser drei Freunde relevant. Der König hat in Vers 15 mit dem Feuerofen gedroht und Gott herausgefordert. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Und da geschieht jetzt dieses Wunder. Daniels Freunde überwinden ihre Angst. Und an der Antwort, die sie dem König auf seine Frage geben, wird ein Gottvertrauen sichtbar, das einem den Atem raubt. Keine große Geste, keine Theatralik. Wir lesen da, Nebukadnezar, wir haben nicht nötig, dir hierauf ein Wort zu erwidern. Wird dein Befehl ausgeführt, so vermag unser Gott, dem wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu erretten. Und er wird uns aus deiner Hand, o König, erretten. Wenn es aber nicht tut, so sei dir, o König, kundgetan, dass wir deinen Göttern nicht dienen und das goldene Bild, das du hast aufstellen lassen, nicht anbeten werden. Mit anderen Worten, es ist nicht notwendig, dass wir uns verteidigen. Wir wissen, dass unser Gott uns vor dem brennenden Feuer retten kann. Und wenn er es nicht tut, werden wir dir trotzdem nicht gehorchen. Wir werden nicht tun, was du willst. Wir sehen einen Glauben, der um Gottes Macht weiß. Sie haben nicht den geringsten Zweifel, dass Gott sie retten kann. Aber gleichzeitig beachten sie, dass Gott entscheidet, wann, wo und wie er seine Macht einsetzt. Sie unterwerfen sich völlig Gottes Willen. Gott entscheidet, wann er eingreift und wie er das tut. In letzter Instanz glauben die drei nicht unbedingt, dass Gott sie aus dem Feuer retten wird. Ich glaube, sie haben wahrscheinlich damit gerechnet, dass sie da jetzt sterben werden. Aber sie glauben an ihren Gott. Und das ist der Glaube, der die Kraft des Feuers auslöscht, bevor sie noch in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Dieser Glaube nimmt dem Feuer jede Macht über sie. Ihre Angst beherrscht sie nicht. Ihre Angst beherrscht nicht ihr Handeln. Ihre Angst bestimmt nicht, was sie da tun und wie sie da vorgehen, sondern für sie steht klar, wir glauben uns unserem Gott, wir vertrauen ihm, egal was passiert, und wir gehorchen ihm und nicht dem König. Im Neuen Testament finden wir eine direkte Bezugnahme auf diese Ereignisse in Hebräer 11. Da lesen wir, durch Glauben haben diese Männer die Kraft des Feuers ausgelöscht. Durch Glauben haben diese Männer die Kraft des Feuers ausgelöscht. Das Gegenmittel gegen ihre Angst, gegen ihre Todesangst, war ihr Glaube. Der Glaube hat dem Feuer seine Kraft, seinen Schrecken genommen. Und sie haben sich nicht gebeugt. Aber woher hatten Schadrach, Meschach und Abednego diesen Glauben? Es sind, glaube ich, zwei Dinge, die wir in den ersten drei Kapiteln gesehen haben, die diesen Glauben ja so stark gemacht haben. Das ist als erstes das, was sie mit Gott schon erlebt haben. Daniel und seine drei Freunde, die haben ein absolut gottzentriertes Weltbild. Ihnen war bewusst, dass alle Dinge, die ihnen da in diesem Leben begegnen, aus Gottes Hand sind. Und das macht Daniel schon in den ersten Versen im Buch Daniel deutlich. Gott hat sein Volk in die Hände des Königs von Babylon gegeben. Und in der Überzeugung, dass Gott alle Dinge in seiner Hand hat, leben sie in dem fremden Land. Und sie erleben dabei, wie nah ihnen Gott ist und wie er immer wieder eingreift und die Dinge lenkt. Sie verweigern die Speisen und Getränke von der königlichen Tafel. Gott lässt sie Gunst finden bei dem Kämmerer. Sie dürfen diesen Versuch machen. Und tatsächlich ist es so, dass trotz der eingeschränkten Ernährung sie besser und wohlgenährter aussehen als die anderen jungen Männer. Und dann wird ihre Todesgefahr noch größer und noch unmittelbarer. Niemand kann den Traum des Königs deuten. Und Gott enthüllt Daniel dieses Geheimnis und er zeigt dadurch wieder, wie er eingreift und wie nahe ihnen ist in ihrer Not. Und an dem Gebet, das Daniel da spricht, nachdem Gott ihm dieses Geheimnis enthüllt hat, da sehen wir, wie sie von Gott denken. 2,20, gepriesen werde der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn er besitzt beides, Weisheit und Macht. Er ist's, der die Zeiten und Verhältnisse wechseln lässt, der Könige absetzt und Könige einsetzt. Das ist ihre Sicht auf Gott und die Welt, auf ihr Leben und auf das, was Gott in ihrem Leben tut. Gott lenkt ihre Lebensumstände. Nichts zwischen Himmel und Erde und im Himmel und auf der Erde kann seine Pläne und Absichten durchkreuzen. Und dieser Glaube wird zu einer festen Überzeugung für die drei durch alles, was sie in Babylon erleben. Und das Zweite, was ihren Glauben so stark macht, das ist dieser Traum. Der Traum von dem Standbild mit dem Haupt aus Gold und von diesem Stein. Für den König ein Albtraum, eine Quelle der Angst. Aber für Schadrach, Meschach und Abednego ein echtes Gottesgeschenk. Ein echtes Gottesgeschenk, das ihren Glauben stärkt. Denn sie wissen, der Stein, der das Standbild zertrümmert, der immer größer wird und der schließlich die ganze Erde einnimmt, der steht für Gottes Sieg über alle Königreiche. Ihr Glaube war gestärkt durch das, was sie mit Gott in Babylon erlebt haben und was ihren Glauben, den sie sowieso schon gehabt haben, noch bestätigt hat. Und durch diesen Traum, durch den sie wissen, Gott ist Sieger. Und mit dieser Überzeugung stehen sie vor Nebukadnezar und wissen, er hätte keine Macht über sie, wenn sie ihm nicht von oben gegeben wäre. Und sie beugen sich nicht. So, jetzt sind wir schon bei unserem Abschnitt angekommen, den ich vorgelesen habe. Wir wissen schon, der König hat eine ziemlich kurze Zündschnur. Und als er merkt, dass er und sein Feuerofen keine Macht über Schadrach, Meschach und Abednego haben, da wird er richtig zornig. Und er will jetzt nichts mehr dem Zufall überlassen. Er lässt den Feuerofen noch viel heißer heizen als sonst. Und die stärksten Männer seines Heeres, die fesseln die drei so, wie sie sind, in ihrem Festgewand. Und sie tragen sie rauf. Und weil der Ofen überheizt ist, sterben die Männer, die sie rauftragen. Und die drei Freunde Daniels, die fallen in den Feuerofen. Und nach dem Sieg des Glaubens über die Angst, nach diesem Wunder, sehen wir jetzt das nächste Wunder. Wir sehen, wie Gott die drei im Feuer rettet. Der König sieht nicht drei, sondern vier Männer unversehrt und frei im Feuer umhergehen. Und der vierte sieht aus wie ein Göttersohn. Der König ruft Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer und er und alle seine Zeugen, die er da dabei hat, seine höchsten Beamten, die sehen, dass das Feuer nur die Festen verbrannt hat. Die drei sind vollkommen unversehrt. Ihre Kleidung ist vom Feuer unberührt und sie riechen nicht einmal nach Rauch und ihre Haare waren auch nicht versengt. Was wir da miterleben im Buch Daniel in diesen ersten drei Kapiteln, das ist, wie diese jungen Männer Gottes Lied in Babylon singen. Und sie singen so, wie wir es schon bei ihrem Umgang mit den Speisen des Königs, bei der Traumdeutung und jetzt wieder sehen. Sie singen es durch das Ausleben ihres Glaubens, durch das Ausleben ihrer Überzeugung, durch das sichtbare Leben ihres Gottvertrauens, durch das Leben des Glaubens, mit dem sie die Angst vor dem scheinbar sicheren Tod überwunden haben und Gott gehorsam geblieben sind. Und dadurch wird sichtbar, an wen sie glauben, wer ihr Gott ist. Und das hat Auswirkungen auf den König. Der König war schon beeindruckt von der Traumdeutung. Und er hat sich damals vor Daniel niedergeworfen und Daniels Gott als den höchsten aller Götter bezeichnet. Und er hat Daniel und seine drei Freunde befördert. Und auch hier sehen wir wieder, dass der König beeindruckt ist. Beeindruckt von dem Glauben und von dem Mut von Schadrach, Meschach und Abednego. Und auch von Gottes Macht. Und er preist den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, die im Vertrauen auf ihren Gott lieber gestorben werden, als einen anderen Gott zu verehren und anzubeten. Es ist noch nicht der Gott Nebukadnezars. Es bleibt weiterhin der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos. Aber die Ehrfurcht des Königs vor diesem für ihn fremden Gott ist gewachsen, dadurch, dass die drei so auf Gott vertraut haben, dass sie Gottes Lied in dem fremden Land gesungen haben. Und deshalb gibt der König jetzt einen neuen Erlass. Er befiehlt, dass jeder ausgelöscht werden soll, der etwas gegen den Gott Schadrachs, Meschachs und Abednego sagt. Und die drei werden wieder befördert. So, was machen wir jetzt mit dem Bericht vom brennenden Feuerofen? Hans hat uns in seiner Predigt schon gesagt, dass wir Christinnen und Christen in dieser Welt in einer ähnlichen Situation sind wie das Volk Israel in Babylon. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, schreibt Paulus. Und insofern sind wir Fremdlinge in dieser Welt. Das lesen wir bei Petrus. Wir leben hier also auch im Exil und auch wir wollen und sollen Gottes Lied singen, also unseren Glauben sichtbar leben. Und ähnlich wie bei Schadrach, Meschach und Abednego gibt es Situationen in unserem Leben, wo uns jede Kontrolle über unsere Umstände entzogen ist und in denen unsere Angst regiert. Und diese Angst, die kann uns hindern, Gottes Lied zu singen. Die kann uns hindern, unseren Glauben sichtbar zu machen und Gott zu gehorchen. Wir müssen dabei, glaube ich, nicht einmal die großen Themen unserer Tage anschauen. Die Corona-Krise oder den Krieg in der Ukraine. Ich glaube, wir können bei den ganz normalen Dingen bleiben, um zu sehen, wo sie unser Gottvertrauen ganz schnell in Luft auflöst. Ich denke, wenn wir jetzt aufschreiben würden, wovor wir in der letzten Woche oder nur in den letzten zwei Tagen Angst gehabt haben und wenn wir ehrlich zu uns sind und nicht in dieses Begründungsschema hineinfallen, das Dieb 3 auch anwenden hätten können, dann werden wir eine ganz beachtliche Liste finden. Da wären wahrscheinlich Dinge zu lesen wie die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, wenn dort jemand erfährt, dass wir an Jesus glauben, dass wir Christen sind. Oder die Angst vor Einsamkeit, dass unsere Freunde nichts mit uns zu tun haben wollen, wenn sie unseren Glauben sehen. Oder die Angst vor dem Mobber, der morgen gleich nach den Semesterferien vor der Schule schon auf dich wartet. Bei mir waren es in den letzten Tagen und Stunden die Angst, dass ich einen wichtigen Prozess verloren habe für einen wichtigen Klienten von uns. Und die Angst, dass ich mit der Predigt nicht fertig wäre oder dass ich gar keine Predigt irgendwie zustande bringe. Und natürlich die Angst, dass ich da wieder heulen wäre wie eh fast jedes Mal. Und wenn uns das Gottvertrauen fehlt, dann werden wir in Versuchung sein, die Dinge ohne Gott zu regeln oder gegen Gottes ganz klaren Willen zu handeln. Gegen meine Angst, was den Prozessverlust angeht, hätte ich zum Beispiel versuchen können, einen Zeugen zu beeinflussen. Gegen meine Angst, dass ich da keine Predigt zustande bringe oder dass ich nicht rechtzeitig fertig wäre, hätte ich einfach im Internet eine gute suchen können, die mir gefällt oder die ich für hilfreich halte und ich hätte sie kopieren können. Ihr hättet es nicht gemerkt. Außer zufällig hätte sie jemand gekannt. Angst kann uns dazu bringen, Dinge zu tun und zu sagen, die wir nicht tun und sagen wollen. Und sie kann uns hindern, Dinge zu tun und zu sagen, die wir tun und sagen sollen. Doch wie können wir gehorsam in dieser Welt leben, ohne uns durch unsere Ängste hindern zu lassen? Wie ist es möglich, die Kraft des Feuers auszulöschen und unser Denken und Handeln nicht von Angst bestimmen zu lassen, sondern von dem, was Gott will, von seiner klaren Anordnung in seinem Wort? Uns sollte helfen, was Schadrach, Meschach und Abednego geholfen hat, als sie vor diesem grausamen, zornigen Tyrannen gestanden sind, der gedroht hat, sie jetzt gleich bei lebendigem Leib zu verbrennen. Uns sollte der Glaube an den einen, an den einzigen, an den lebendigen Gott, der sollte uns helfen. Für sie war es dieser Traum von dem Stein, der das Standbild zertrümmert, der ihren Glauben gestärkt hat. Und für uns sollte es genau dasselbe sein. Sie haben gewusst, dass der Traum bedeutet, dass Gott am Ende siegen wird. Wir wissen, dass Gott diesen Sieg schon errungen hat, durch diesen Stein. Der Stein, das ist der Messias. Das ist Christus. Das ist Jesus. Das ist Gottes Sohn, durch den Gott schon jetzt sein ewiges Reich aufrichtet. Dieses unzerstörbare Reich, das ewig bestehen bleibt. Und Jesus ist wie Daniels Freunde vor einem irdischen Herrscher gestanden, der Angst um seine Macht gehabt hat. Und der gedacht hat, er hat Jesus in seiner Hand. Johannes 19,10. Das sagte Pilatus zu ihm: Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben und auch die Macht habe, dich kreuzigen zu lassen? Und wie die drei Freunde in Babylon weiß Jesus, dass Gott ihn in der Hand hat und nicht dieser ängstliche irdische Herrscher. Und Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Jesus selbst hat Todesangst gehabt in der Nacht vor der Kreuzigung. Und er hat gebetet, dass ihm dieser Weg erspart bleibt. Doch er hat die Angst überwunden und er war es dem Willen seines Vaters, dem Willen von Gott Vater, gehorsam. Er weiß also, wie sie Angst anfühlt. Und er weiß auch, dass wir Angst haben. Johannes 16,33: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In dieser Welt haben wir Schwierigkeiten und Ängste, doch er hat die Welt überwunden. Wir waren verdammt, ohne jede Heiligkeit. Ohne jede Hoffnung. Doch er hat die Last getragen, die uns vollkommen zertrümmert hat. Er hat den Zorn Gottes am Kreuz für uns getragen. Nichts kann uns in dieser Welt begegnen, was Jesus am Kreuz nicht schon überwunden hätte. Er hat Gottes endgültigen Sieg bereits errungen. Das Standbild ist zertrümmert. Der Stein wächst bereits. Aus dem Glauben an diese Wahrheit kommt dieses tiefe Gottvertrauen, auf dem du stehen kannst. Denn es ist Jesus, es ist Gottes Sohn, der das letzte Wort über dein Leben hat. Johannes 14, 1-4. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingegangen bin und eine Stätte bereitet habe, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit da, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, den Weg dahin kennt ihr. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber wir wissen, was in Ewigkeit geschehen wird. Wir werden bei unserem Herrn sein. Er bereitet bereits alles für uns vor. Und bei ihm wird es keine Angst und keine Tränen mehr geben. Aber nicht, weil sie dort verboten sind, sondern weil er sie abgewischt haben wird und weil er bei uns sein wird. Unmittelbar. Wie Schadrach, Meschach und Abednego kommen wir ständig in Situationen, wo sich die Frage stellt, gehorche meiner Angst oder gehorche Gott? Und wie bei den dreien sind es genau diese Situationen, in denen wir was mit Gott erleben und wo unser Glaube gestärkt wird. Wir sollten dankbar sein für diese Situationen, denn sie stärken unseren Glauben. Und wie die drei stehen wir in diesem Moment nicht allein. Ihr erinnert euch an die vierte Person im Feuerofen? Wer dieser von Gott gesandte Beschützer war, ob ein Engel oder Gottes Sohn selbst, das wissen wir nicht. Wir sehen aber, dass Gott gerade in dieser Not besonders nahe bei ihnen war. Und genau das verspricht uns Jesus. Matthäus 28, 20. Und wisst wohl, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Dabei könnte man es eigentlich lassen. Aber vielleicht noch eine ganz praktische Sache. Nähr nicht deine Angst, nähr dein Glauben. Nähr dein Glauben mit Wahrheit. Heidelberger Katechismus, Frage 1. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele, sowohl im Leben als auch im Sterben, nicht mir gehöre, sondern meinem treuen Retter Jesus Christus, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst hat und bewahrt, dass ohne den Willen meines Vaters kein Haar von meinem Haupt fallen kann und dass mir alles zu meinem Besten dienen muss. Durch den Heiligen Geist garantiert er mir ewiges Leben und hat mich willig und fähig gemacht, furchtlos für ihn zu leben. Das ist Glaubensnahrung, Geschwister. Damit füttert euch. Nicht mit Dingen, die euch beunruhigen. Mit Glaubensnahrung, mit Gottes Wahrheit. Vater im Himmel, wir wissen, wir gehören deinem Sohn und er hat uns erlöst und er bewahrt uns. Nicht ein Haar kann von unserem Haupt fallen, wenn du es nicht willst. Und alles, was uns widerfährt, trägt zu unserem Besten bei. Du garantierst uns ewiges Leben durch den Heiligen Geist. Und durch ihn machst du uns auch fähig, ohne Furcht für dich zu leben. Danke, lieber Vater, für diesen reichen Segen, den du uns schenkst. Amen.